Läuft, sehr schön. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. Meine Seite habe ich diesmal wieder einen ganz besonderen Gast, nämlich den Dane Rahlmeier. Hallo.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Du hast hier etwas ganz Besonderes gemacht, nämlich du bist eigentlich ein Romanautor und bist gewechselt zum Spielbuchgenre. Fangen wir doch erstmal an. Was für ein Autor bist du denn und was schreibst du denn so?
Ich schreibe normalerweise Fantasy, Steampunk, Science Fiction und das auch schon seit ich 14 bin, bin jetzt 40, oh Gott, wie die Zeit vergeht. Seit ungefähr 10 Jahren mache ich das auch vollzeitmäßig und das tatsächlich auch erst, seit ich meine Bücher selber rausbringe. Vorher war ich bei einem kleineren Verlag, da war nicht daran zu denken, davon irgendwie leben zu können. Das hat sich toi 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 zum Glück gewandelt. Und normalerweise schreibe ich lineare Fiktion, wie es so schön heißt. Und ich bin über das Buch gestoßen von einer Freundin von mir, von Corinna Rindlisbacher. Die hat ein Buch, ein Kinderbuch geschrieben namens Das Dämonenportal. Und das ist tatsächlich ein Spielbuch. So ein Spiel- und Ratebuch mit ein paar Rätseln, ohne Würfeln, wohlgemerkt. Und das war meine erste richtige Begegnung mit dem Genre. Und dann dachte ich, wow, cool, die Möglichkeiten, was man alles machen kann. Das würde ich auch gerne mal probieren. Und das habe ich dann auch angefangen zu probieren, wohlgemerkt. Das war eine ziemlich, ziemlich steile Lernkurve. Da hat sich das Gehirn mitunter verknotet, wenn man das nur gewohnt ist, linear zu schreiben. Ich habe tatsächlich so einen relativ weit gediehenen ersten Entwurf gehabt. Und den habe ich dann irgendwann weggeschmissen, weil ich gemerkt habe, nee, ich hab noch zu viel zu lernen. Das muss ich nochmal von vorne anfangen. Und dann beim zweiten Durchgang hat es dann relativ gut geflutscht. Also an einigen Stellen sogar fantastisch gut. Da hatte ich extrem viel Spaß gehabt, das zu schreiben. Und ich kann mir jetzt ehrlich gesagt vorstellen, dass ich jedes Jahr wenigstens nochmal ein Buch schreibe, ein Spielbuch. Einfach, weil ich so viel Spaß dabei gehabt habe.
Dann habe ich das quasi richtig verstanden, dass du vorher noch nie so einen richtig Kontakt hattest zu diesem Rollenspiel-Nerd-Kram, der jetzt meinen Blog zum Beispiel ausmacht. Sehe ich das richtig?
Jein. Also ich kenne halt die großen Namen, natürlich Dungeons & Dragons etc. pp. Durch Nielsen, sehr guten Freund von mir. Der ist begeisterter Rollenspieler. Und immer wenn ich ihn besuche, dann liegen so ein paar, wie heißt das? Heißt es Sourcebooks?
Ja, so Quellenbücher.
Ja, genau, ne? Die liegen da rum. Ich sag Sourcebooks, weil er ganz viele Sachen auf Englisch hat. Und da werfe ich dann natürlich immer wieder mal so einen interessierten Blick rein, was das denn ist. Aber richtig Rollenspiele gespielt habe ich tatsächlich noch nicht. Mittlerweile reizt mich das schon sehr, aber dank Corona ist es ziemlich schwierig, da hier irgendwen auch gerade in der Nähe zu finden, mit dem man das mal machen könnte. Und an so eine Online-Runde traue ich mich noch nicht ganz ran, so als kompletter Neuling.
Und ist es deswegen auch so gekommen, dass sich auch dein Spielbuch sehr an EinsteigerInnen richtet, weil es ja auch jetzt keine großen Regeln besitzt, sondern wirklich nur ein ganz normales Du-musst-entscheiden-Buch ist, ohne jetzt eine Spielmechanik wie Würfeln oder so?
Ja, das ist aus zweierlei Gründen passiert. Also einmal sowieso, weil ich selber auch Einsteiger bin und ich kann oder wollte auch das Rad nicht komplett neu erfinden mit irgendwelchen super komplexen Mechaniken. Ich musste das ja alles erstmal lernen und dann dachte ich, machst du es erstmal so einfach wie möglich. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass ich selber bei den Büchern, in die ich mich dann reingelesen habe, wie zum Beispiel von Corinna das Dämonenlabyrinth und andere Bücher, dass ich festgestellt habe, dass ich mehr zu den Büchern tendiere, die durch die Narrative funktionieren, anstatt durch Würfeln und Notizen machen und solche Sachen. Und so ist das entstanden. Und die Hoffnung war natürlich auch, dass ich es dadurch meinen bisherigen Lesern leicht mache oder dass sie es mir mehr verzeihen, dass ich anstatt einen neuen Roman rauszubringen, plötzlich mit sowas ankomme, dass die da auch leicht rangeführt werden können. Also ich kann dir sagen, bei meinem Schwiegervater hat es funktioniert. Er hat vorher noch nie ein Spielbuch in der Hand gehabt. Und der fand das höchst interessant. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass überraschend viele Leute, das hatte ich bei Facebook dann gemerkt, als ich das Buch angekündigt habe, ganz viele Leute kennen und lieben Spielbücher. Und die Leute, die es noch nicht kannten, waren begeistert von der Idee. Also jetzt nicht notwendigerweise von der Idee von meinem Buch, sondern einfach von der Idee eines Spielbuchs generell. So habe ich dann halt noch ein paar zusätzliche Leute, abgesehen von meinem Schwiegervater, rangeführt.
Wie bist du denn dann vorgegangen? Also, wenn du einen Roman schreibst, kann ich mir ja vorstellen, man hat einen Anfang, man hat ein Ende und schreibt dann quasi durchweg.
Ja.
Also, so würde ich das vermutlich machen, wenn ich ein Romanautor wäre.
Es sei denn, du bist die Autorin von Vom Winde verweht, die hat angeblich das Buch rückwärts geschrieben. Aber ja, normalerweise schreibst du, also ich mache das so, Anfang, Mitte, Schluss. Und vor allen Dingen, bevor ich das erste Kapitel schreibe, habe ich eine ziemlich genaue Outline. Ich weiß also schon im ersten Kapitel, was im letzten Kapitel passieren wird. Das macht es halt sehr einfach, dass du so gewisse Sachen schon vorausdeuten kannst und es spart auch einfach Zeit, wenn du weißt, wo die Geschichte hingeht. Und bei dem Buch war halt so vieles komplett anders. Der Protagonist ist, also das Buch ist natürlich in der zweiten Person geschrieben. Du wirst halt mit du angesprochen und das war auch extra so gemacht, damit es einfach fällt, egal ob du ein männlicher Spieler, ein weiblicher Spieler bist, das fällt nicht auf. Du kannst es, also du spielst nicht die Rolle eines fremden Charakters, sondern das bist dann du. Und das war erstmal nicht ganz einfach so umzuswitchen. Was dann deutlich schwieriger war, die einzelnen Fäden zusammenzuführen und die Verästelungen. Und manchmal überlappen sich, also man geht in eine Richtung, und es überlappt sich dann aber mit einer anderen Richtung, in die man gehen könnte. Die werden dann zusammengeführt und so weiter und so fort. Das war schwierig und kompliziert und hat eine Menge Planung gebraucht. Aber auch die hat unglaublich viel Spaß gemacht. Das fühlt sich sonst manchmal wie Hausaufgaben machen an, wenn man so eine Outline schreibt, weil man darauf brennt. Man möchte die Geschichte erzählen und nicht über die Geschichte erzählen. Aber das hat schon Spaß gemacht und dann auch das Schreiben hinterher.
Hast du dann dafür bestimmte technische Hilfsmittel verwendet? Weil ich weiß zum Beispiel von anderen SpielbuchautorInnen, es gibt so zum Beispiel spezielle Software, die genau in diese Richtung geht, dass du diese Verästelung nachvollziehen kannst. Oder ich kenne auch welche, die wirklich jeden einzelnen Punkt mit Karteikarten an die Wand geheftet haben und haben das dann mit Bindfäden verbunden.
Oh Gott. Nee, ganz so kompliziert war es nicht. Ich habe am Anfang eine ganze lange Zeit einfach nur mit Word gearbeitet und dann Hyperlinks gesetzt. Und habe dann Software dafür tatsächlich erst so gegen Ende entdeckt. Aber dann war es schon zu spät, dann hatte ich keine Lust, das alles umzubasteln und so. Würde aber beim nächsten Mal tatsächlich dann mit solcher Software anfangen. Das macht es einfach leichter.
Da nimmst du mir schon die Frage vorweg, die ich gerade stellen würde. Erstmal reden wir vielleicht darüber, wie das Buch heißt. Es heißt ja Monster und Magie Nummer 1, Diebe des Drachendolchs. Und die Frage, wenn du jetzt den zweiten Teil schreibst, denn so klingt ja der Titel, dass es eine Reihe sein könnte.
Ja.
Wie ist es denn, was würdest du denn jetzt rückblickend schon mal anders machen?
Mhm. Also erstmal muss ich sagen, eine 1 kommt tatsächlich bewusst nicht vor. Ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich noch eine 1 irgendwie draufschreibe. Da habe ich mich dann dagegen entschieden für den Fall, weil es war von Anfang an als Reihe gedacht. Deswegen habe ich auch Monster und Magie benutzt. Da kannst du alles Mögliche reinpacken. Da kann ich theoretisch auch eine Steampunk-Geschichte reinpacken, wenn ich Bock drauf habe. Und die Idee war, das lieber nicht zu nummerieren, weil man dann die Bücher auch in jeder beliebigen Reihenfolge lesen kann. Und was ich anders machen würde, hattest du gefragt. Genau.
Ganz genau. Oder besser.
Beim nächsten Mal würde ich mich, glaube ich, trauen, ein bisschen experimenteller zu werden mit der Erzähltechnik. Damit meine ich gar nicht so sehr, dass ich dann ein Würfelsystem oder sowas einführen würde. Aber ich würde mal gucken, ob das, was ich jetzt gelernt habe, wie weit ich das ausreizen kann. Zum Beispiel das Buch noch interaktiver zu machen an gewissen Stellen. Dass es einfach noch mehr Stellen gibt, die sich überlappen oder wo man von einem Bereich der Erzählwelt in einen anderen Bereich gelangen kann. Du hast das Buch ja gelesen. Du weißt ja, es gibt zwei große Erzählstränge. Einmal in einem Wald, einmal in einem Kerker.
Mhm.
Und man hat zwar, wenn man zu einer der Locations reist, hast du die Möglichkeit, es dir nochmal anders zu überlegen und zu anderen zu reiten. Aber wenn du erstmal drinne bist, bist du drin. Und hier bin ich am Überlegen, ob ich ein bisschen mehr mit der Geografie spiele. Die Idee war zum Beispiel, dass man auf einer Insel gestrandet ist und dass verschiedene Bereiche der Insel in jedem Erzählstrang erreichbar sind. Solche Sachen. Dass es aber trotzdem bei jedem Neuspielen genug andere Pfade zu entdecken gibt. Aber konkrete Ideen habe ich noch nicht. Ich bin erstmal froh, dass das Buch 1 jetzt erschienen ist. Ich bin gespannt, wie es ankommt. Aber es juckt mich schon in den Fingern, den nächsten Band zu schreiben. Aber jetzt ist erstmal ein Roman dran, versprochen.
Gab es denn schon ein bisschen Feedback? Also ja, ich zum Beispiel habe eine Rezension geschrieben, die war auch durchaus wohlwollend, das kann man schon so sagen. Aber gab es schon anderes Feedback, vielleicht auch schon aus der Rollenspielerszene?
Ich habe mich noch nicht getraut zu gucken. Also wenn, dann kein direktes Feedback an mich. Das ist immer so, da bin ich neurotisch, wenn ich ein Buch gerade draußen habe, dann bin ich noch super nah an dem Ding dran. Und dann brauche ich ein paar Wochen, manchmal Monate, bis ich mich traue, sowas zu gucken. Weil man dann so ein bisschen losgelöster ist. Man arbeitet schon am nächsten Projekt und so. Eine Frage habe ich auf jeden Fall bekommen aus der Rollenspieler-Szene von einem Leser aus meinem Newsletter. Der hat gefragt, ob ich mir denn vorstellen könnte, daraus tatsächlich so ein richtiges Pen-and-Paper-Setting zu machen. Und da habe ich ihm geantwortet, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Aber wenn zum Beispiel ein Hörer dieses Podcasts eine zündende Idee hat, was man machen könnte oder sowas, ich bin durchaus bereit zu lernen. Ich spiele immer noch mit der Idee, aber ich glaube, da müsste ich mich noch mal viel mehr einfuchsen.
Setting ist auch schon ein gutes Stichwort. Und zwar, wir haben noch gar nicht richtig drüber geredet, worum geht's denn eigentlich in diesem Buch? Und ist es eine Fantasy-Welt, die du dir quasi schon mal in einem Roman ausgedacht hast? Oder hast du jetzt extra speziell für das Spielbuch dir eine Welt ausgedacht?
Das ist tatsächlich extra eine Spielbuchwelt. Das ist Verilore. Und da sind im Grunde genommen, das ist, der Titel deutet das ja auch schon nicht gerade so viel an Monster und Magie, Dungeons und Dragons. Es ist so eine klassische Mittelalter-High-Fantasy-Welt mit Drachen, auch wenn die in der Geschichte nicht vorkommen, aber auch ganz viel mit eigenen Viechern. Das war mir immer wichtig, dass es nicht einfach die bekannten Elfen und Orks und so weiter sind. Das haben andere Autoren besser gemacht, also als ich das, glaube ich, könnte. Da habe ich lieber Spaß an eigenen Kreaturen. Die ist nicht hundertprozentig ausgebaut, wie sagen wir mal Mittelerde oder sowas. Ich habe so ein paar Ideen, in welche Gegenden man in den späteren Bänden hineingehen könnte. Aber auf die Frage zurückzukommen, worum es geht in dem Buch. Du bist ein Abenteurer, Abenteurerin, und du hast den legendären Drachendolch gerade eben erst geborgen, in Indiana Jones mäßig aus einer alten Gruft. Jetzt möchtest du das Ding verhökern. Das Problem ist, genau als du in einem Dorf unterkommst, um dich da auf den nächsten Schritt der Reise vorzubereiten, wirst du überfallen von einem besonders widerlichen Typen namens Grimdulf und seinen Banditen. Und die zocken dir den Drachendolch ab, was natürlich eine gute Motivation ist, den hinterherzureiten. Das Problem ist, du verfolgst die und die Reitergruppe von den Banditen teilt sich auf in zwei Richtungen. Die eine führt in den Krallenwald, die andere führt in den Kerker von Cardoon. Und dann ist die Frage, okay, wo gehe ich lang? Und jedes von den Settings hat so ganz eigene Geschöpfe und Gestalten und Gefahren und manchmal auch eine bisschen andere Spielmechanik. Zum Beispiel der Kerker ist, ich sag mal, erkundbarer als der Wald, weil man da von Stockwerk zu Stockwerk gehen kann und auch in manchen Fällen wieder zurück. Das ist im Wald ein bisschen anders, da geht es straight nach vorne. Also quasi der Wald ist Schwierigkeitslevel 1 und der Kerker ist Schwierigkeitslevel 2.
Dann habe ich es ja richtig rumgespielt.
Ja, das machen tatsächlich die meisten so. Das kann vielleicht daran liegen, weil der Wald als erstes genannt wird, keine Ahnung.
Dann möchte ich den HörerInnen noch einen kleinen Mehrwert bieten. Und zwar, hast du als langjähriger Autor denn ein paar Tipps und Tricks, falls jemand selber ein Spielbuch oder auch nur einen Roman schreiben möchte?
Ich glaube, ich bin gerade besser darin, Tipps für Romane zu geben, weil ich das längere Zeit gemacht habe. Was ich gelernt habe auf jeden Fall, was super hilfreich ist, ist das, was ich vorhin erwähnt hatte. Du musst wissen, wohin die Reise geht. Ich kenne ganz viele Leute, die schreiben, die aber über die ersten 2-3 Kapitel nicht hinauskommen, weil sie dann keine Ahnung haben, wie geht's weiter. Und dann werfen sie das Ganze frustriert in die Ecke oder in die Schublade. Das kann man umgehen, indem man vorher tatsächlich, ich habe vorhin gesagt, seine Hausaufgaben machen. So fühlt sich das manchmal an. Man macht das Worldbuilding, man trägt die Charaktere zusammen, man schreibt die Biografien für die Charaktere, man plant die Handlung durch. Aber das hilft. Also bei mir ist das zumindest so. Umso schneller und, ich sag mal, klarer wird dann später die Geschichte erzählt. Man verzichtet dann, man merkt schon im Vorfeld, welche Schnörkel kann man weglassen und welche nicht. Das ist eine Sache, die ich gerne sehr viel früher in meiner Karriere gewusst hätte. Eine andere Sache ist ein Tipp, es ist egal, wie viel du schreibst, aber schreib täglich. Vielleicht nicht unbedingt am Wochenende, aber wenn du dir zum Beispiel eine Wortzahl vornimmst, die du schaffen möchtest, sagen wir mal irgendwas, was sehr einfach zu schaffen ist, 1000 Wörter. Wenn du jeden Wochentag 1000 Wörter schreibst, dann hast du über 200.000 Wörter am Ende des Jahres. Und das ist verdammt viel. Das hilft mir weiter. Ich nehme für jeden Tag eine gewisse Zahl vor, die ich schaffen möchte. Und bin dann ganz oft überrascht, wie schnell das Ganze dann vorankommt. Das ist einfach so eine steter Tropfen höhlt den Stein Methode. Und wenn man sich nicht übernimmt mit dem, was man pro Tag schreiben möchte, also eine realistische Zahl hat, die man gut schaffen kann, in ein paar Stunden vielleicht sogar, dann brennt man auch nicht so leicht aus. Ich hatte das früher ganz oft, da habe ich von morgens bis abends geschrieben, habe das dann irgendwie ein paar Wochen durchgehalten und dann musste ich erstmal mehrere Monate Pause machen, bis ich mich wieder rangetraut habe. Und in den letzten Jahren ist das so, ich sag, okay, bleib ein bisschen niedriger mit der Wortzahl, aber dafür machst du dich halt nicht tot pro Tag und hast am Ende noch genug Bock, auch am nächsten Tag dich wieder hinzusetzen und weiterzumachen.
Dann, wo wir beim Mehrwert sind, ich habe gehört, im Rahmen dieser Podcast-Folge gibt's auch ein kleines Gewinnspiel auf deinem Blog.
Ja, genau. Und zwar, ihr könnt eine signierte Hardcover-Version von Monster und Magie gewinnen. Die verlose ich. Dazu geht ihr einfach auf meine Homepage. Das ist www.dane, geschrieben D-A-N-E, minus Rahlmeier, R-A-H-L, Meier mit Y.de. Und da steht dann alles weitere. Ihr braucht mir im Grunde genommen eigentlich nur eine Mail schreiben mit dem Betreff Verlosung. Und dann seid ihr automatisch im Lostopf. Und dann, einige Tage später, genaueres lest ihr dann auf der Seite, wird das Buch dann einem glücklichen Gewinner zugeschickt.
Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du ein paar Minuten Zeit für mich hattest.
Ja, gerne.
Und wünsche dir noch viel Spaß und Erfolg mit diesem Band, der ja auch unter anderem jetzt beim Goldenen Stefan nominiert ist, in der Hauptrunde sogar.
Ja, das ist extrem, extrem aufregend. Ich glaube nicht, dass ich gewinne, aber allein nominiert zu sein, das ist schon mal eine sehr, sehr coole Sache.
Und dann hören wir uns in der nächsten Folge irgendwann mal wieder.
Tschüss.
Tschüss.